Jede Frau ist einzigartig. Ein Podcast zu Themen deiner Frauengesundheit mit Nadine Kraft und Dr. Daniela Ludwig. Wir wollen dich mit diesem Podcast informieren, inspirieren und für deine Gesundheit begeistern. Denn auch du bist einzigartig.
Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dem Podcast rund um die Frau, denn wie wir wissen, ist jede Frau einzigartig. Ich darf euch willkommen heißen, mein Name ist immer noch Nadine und zu meiner Linken die liebe Daniela. Hallo!
Hallo Nadine, vielen Dank, dass wir wieder zusammensitzen, ich freue mich.
Ich auch total, ich muss immer sagen, ich bin immer so neugierig auf die Themen, die du da schickst und ja, das Thema heute ist auch ein ganz besonderes und dafür haben wir jemanden eingeladen, eine Dame, die sich damit sehr gut auskennt, mit Schwangerschaft und Geburt natürlich auch, es gehört dazu. Das ist die liebe Desiree. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich hier zu sein. Bin gespannt auf unsere Aufnahme.
Ich auch. Ja, wir haben uns gedacht, ja, es ist auch mal ganz erfrischend, hier jemanden da zu haben, der das Ganze immer noch ein bisschen unterstützt. Ich meine, Daniela kennt sich natürlich auch top mit diesen Themen aus. Aber ja, wir wollten dich auch ein bisschen ausfragen über das Thema Schwangerschaft, weil wir wissen, dass viele Frauen das als ganz besonderes Ereignis sehen und da auch immer sehr neugierig sind, gerade bei der ersten Schwangerschaft. Ich hatte zwei ganz tolle Schwangerschaften, aber es gibt natürlich auch andere Themen. Vielleicht sprechen wir darüber auch ein bisschen. Aber ja, vielleicht erstmal, es ist eine besondere Zeit, Daniela, hast du gesagt, gell?
Absolut, das ist wirklich ja eine ganz besondere und auch sehr prägende und wunderschöne Zeit. Wir freuen uns immer, wenn Frauen in die Praxis kommen und sagen, ja, ich habe meine Periode ist ausgeblieben, der Schwangerschaftstest war positiv. Und sind dann auch immer ganz, ja, ganz gerührt und bemüht. Und die Desiree ist eben bei uns auch in der Praxis Hebamme und freuen uns wirklich immer sehr, dass wir da so eine besondere Begleitung gefunden haben, die eben auch viele Fragen beantwortet, die ganz schön die Schwangeren mit begleitet. Und ja, es ist eine ganz besondere Zeit und die braucht auch viel Aufmerksamkeit.
Das stimmt. Ich kann mich da auch noch sehr gut daran erinnern und ich konnte es kaum erwarten, diesen Schwangerschaftspass, nee, Mutterpass nennt man das, ne?
Mutterpass, ja.
Und dann habe ich den beim ersten Mal nicht bekommen und ich war so traurig beim ersten Termin, ne? Ja, also vielleicht, wie starten wir denn jetzt einfach mal? Was ist denn so, wenn ich merke oder ich, ob ich geplant oder ungeplant, ich bin schwanger, was ist so der erste Schritt?
Also einmal ist es erstmal, man darf sich freuen, optimalerweise, ja. Genau. Und dann, klar, dann ist, wäre es ganz gut, wenn man eben beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin sich meldet und dann einen Termin vereinbart. Es geht ja darum, dass man dann die Schwangerschaft feststellt, wenn man meistens, die meisten machen ja einen Test und der ist dann positiv, dann sind sie auch schwanger und dann muss man einfach gucken, ist es eine gut angelegte Schwangerschaft, die sich quasi an der richtigen Stelle entwickelt. Mhm. Für die Frau selber bedeutet es eigentlich, dass man auf sich noch ein bisschen mehr achten soll als sonst auch, weil da ja jetzt ein Leben in der Frau wächst quasi. Das heißt, gesunde Lebensweise, von der Ernährung sollte man so ein bisschen aufpassen. Ja, und das, wir besprechen eigentlich dann alles, wenn die Frau kommt quasi zum ersten Termin, dann besprechen wir ihre Fragen, wir gucken, ne, was können wir an Informationen mitgeben, was machen wir für Untersuchungen, dass sie auch weiß, was kommt auf sie zu in den nächsten 40 Wochen dauert ja in der Regel eine Schwangerschaft. Ja, also eigentlich einen Termin machen und erstmal gucken, was kann ich an meiner Lebensweise quasi optimieren.
Ja, darüber sprechen wir später auch noch mal ein bisschen genauer. Also der erste Weg wäre erstmal zum Gynäkologen, zum Frauenarzt oder Frauenärztin. Und wann kommt denn dann die Hebamme ins Spiel? An welchem Punkt?
Willst du da gleich sowas sagen?
Ja. Wir sagen immer so früh wie möglich, weil der Hebammenmangel in Deutschland generell sehr hoch ist. Ich glaube, das Früheste, was ich hatte, war mal irgendwie so, mein Schwangerschaftstest ist positiv. Ich habe noch keine Ärztin angerufen. Du bist die Erste, die ich anrufe, damit ich auch auf jeden Fall eine Hebamme habe. So, das heißt, je früher man anruft, desto besser. Mhm. Wir machen es in der Praxis, die medizinischen Fachangestellten machen es mittlerweile so, dass wenn der Anruf kommt oder die E-Mail, ich habe einen positiven Schwangerschaftstest, dass die direkt auch sagen, kümmert euch um eine Hebamme. Klar, die Angst schwingt immer mit, dass vielleicht doch irgendwas ist. Und es klingt dann immer von meiner Seite so ein bisschen, es soll nicht kaltherzig klingen oder so, aber ich sage dann immer, für sie ist es schön, jemanden zu haben und es ist wichtig, dass sie jemanden haben, der sie in der Schwangerschaft betreut und auch danach. Und wenn was in der Schwangerschaft ist, egal in welcher Phase, auch wenn man das Kind vielleicht früh doch verliert, weil irgendwie was ist, dann hat man eine Hebamme, die einen zum einen dann auch unterstützen kann. Wir dürfen das seit einiger Zeit auch. Und zum anderen aber, man ist auf der sicheren Seite. Für uns ist es nicht schlimm, weil wir kriegen immer wieder Frauennachfragen, auch relativ kurzfristig so, ich bin heute nach Hause gekommen mit dem Baby, ich habe keine Nachsorgehebamme.
Echt?
Ja, es gibt es immer noch. So dass wir, sag ich mal, nicht so die Not haben, aber die Leute, die Not haben, gerade die Sommermonate, die Wintermonate, dazwischen ist immer relativ gut, jemanden zu finden, zumindest in unserem Einzugsgebiet, aber es ist unheimlich wichtig, sich früh zu kümmern. Also der Termin bei der Ärztin ausmachen und dann eigentlich direkt eine Hebammenliste runter telefonieren oder gucken, wen kennt man, der vielleicht schon Kinder hat, der jemanden hatte, der nett war. Oder bei einem zweiten Kind direkt die Hebamme anrufen, die man schon mal hatte, wenn man die nett fand. Das ist total wichtig, weil sonst fällt man am Ende hinten runter und dann hat man niemanden.
Ja, ich muss sagen, also das war gar nicht so einfach. Schon vor, wann die wieder ist jetzt 10, ist schon einige Jahre her. Und da war es auch schon schwierig, ne? Mit dem Hebammen. Was liegt es? Ist ein Personalmangel wie jetzt überall in den Branchen? Oder?
Wir sind einer der Berufe mit den meisten Aussteigern.
Echt?
Ja. Also ich glaube, wir sind kurz hinter den Architektinnen oder sowas. Ja, in der Regel kriegen die Hebammen auch Kinder und dann arbeiten sie weniger und dann verlassen wirklich auch viele den Beruf, weil es einfach auch sehr kräftezehrend an manchen Stellen ist. Es gehen viele wieder in die Klinik, weil es einfach auch klarer ist von dem, was nehme ich ein. Ich arbeite selbst als vollfreiberufliche Hebamme. Ich muss aber auch meine ganzen Sozialabgaben selbst zahlen. Und das macht einfach auch einen großen Unterschied.
Verstehe.
Viele, die mal Kinder hatten, fangen wenig wieder an, machen dann vielleicht sogar irgendeine andere Weiterbildung und machen dann was ganz anderes.
Ja, ist mal so ein netter Side-Fact, ne? Aber vielleicht können wir damit auch Menschen anspornen, vielleicht den Beruf doch irgendwie anzugehen, weil ich finde es ja ein ganz, also ich finde euren Beruf ganz, ganz toll.
Ich liebe meinen Beruf, so ist nicht.
Ja, dann gehen wir mal zurück zu dem Punkt, die Schwangere kontaktiert dich und wie geht's denn dann voran? Also ich habe das nicht mehr alles so ganz im Bilde, aber dann fängt es doch irgendwann auch mit Kursen an und Vorbereitung. Das startet dann direkt oder erst nach ein paar Wochen oder Monaten?
Also wir reden von Geburtsvorbereitungskursen. Es gibt ja eine Vielfalt an Kursarten mittlerweile, was Geburtsvorbereitung betrifft. Es gibt welche, die dauern über 6 bis 10 Wochen, je nachdem, wie die Kolleginnen die planen. Es gibt welche, die sind am Wochenende. Ich habe eine Kollegin, finde ich persönlich den besten Kurs, die macht es an 2 aufeinanderfolgenden Wochenenden. So hat man zwischendrin auch ein bisschen Zeit zu überlegen, was habe ich noch an Fragen, was ist nicht beantwortet worden. Aber so der ideale Zeitpunkt, wann der Kurs vielleicht sagen wir sollten enden sollte, ist so zwischen 6 Wochen oder 4 Wochen vor dem errechneten Termin.
Ach so, dann geht's doch relativ spät los.
Aber also, es ist trotzdem so ein bisschen wie mit der Hebammensuche. Ja. Je früher ich jemanden suche, desto besser habe ich vielleicht auch jemanden, der bei mir um die Ecke ist. Ne?
Also bin ich als Schwangere dann doch am Anfang eher bei dir, Daniela?
Also bei uns ist ja erstmal, dann wird ja erstmal geguckt, ist es denn eine Schwangerschaft, die an der richtigen Stelle liegt und ist sie quasi in Ordnung? Ist es 1, sind es 2? Das ist ja auch was wichtig wäre zu wissen. Also genau, deswegen so ganz früh erstmal bei uns vorstellen, dann gucken wir ab einem bestimmten Zeitraum im Ultraschall. Da kann man da wirklich auf jeden Fall sehr gut sehen, wie viele es sind. Liegt es in der Gebärmutter und entwickelt sich regelhaft. Man nimmt auch Blut ab, ne? Man legt eben Mutterpass an, wie du ja selber schon gesagt hast. Das ist ja auch wirklich was Schönes, was man dann hat.
Fand ich super.
Da werden alle Untersuchungen in der Vorsorge auch eingetragen. Das ist auch wichtig, ne? Wenn man auch mal woanders ist. Also das ist ja in Deutschland quasi ein Dokument, was allgemeingültig geführt wird. Man guckt nach der Blutgruppe, man guckt nach bestimmten Entzündungszeichen, also diese Dinge, die eben in der Schwangerschaft wichtig sind. Dann wird eben beraten einmal von der Ernährung. Ist es wichtig, dass man von der Ernährung schaut, dass man bestimmte Nährstoffe zuführt. Ne? Wir wissen, dass Folsäure sehr wichtig ist, dass man das in bestimmten Menge nimmt. Man sollte Jod substituieren, wenn nichts dagegen spricht. Guckt, ob Eisen eventuell notwendig ist. Also man hat ja einen bestimmten mehr Nährstoffbedarf quasi in der Schwangerschaft und das besprechen wir und gucken einfach, dass die Schwangere da gut quasi aufgestellt ist. Ja, genau, wird beraten, ne? Man sollte nicht rauchen, man sollte kein Alkohol trinken in der Schwangerschaft. Also diese Dinge, die besprechen wir alles. Und dann, klar kommt auch der Kontakt dann mit der Hebamme bei uns auch in der Praxis, wenn sie jetzt, zum Beispiel, es gibt ja auch die vielleicht keine finden, deswegen haben wir die Serie auch in der Praxis drin, dass ich eben auch dort Fragen beantworten kann.
Weil man fühlt sich doch manchmal so ein bisschen alleine gelassen, wenn man jetzt die Thematik das erste Mal angeht, muss ich sagen. Aber das finde ich wirklich eine tolle Sache. Das heißt, ihr Kontakt, also funktioniert der Kontakt dann auch untereinander? Also sprichst du dann?
Genau, sie ist ja bei uns mit in der Praxis auch.
Super.
Genau. Und dann ist sie auf jeden Fall mit dabei. Sie ist bei den CDGs mit dabei, die wir in der Praxis schreiben. Ne?
Toll.
Beantwortet da so viele Fragen, für die wir manchmal keine Zeit haben oder ich manchmal keine Zeit habe. Auch wenn es rund dann um Stillen geht oder wenn es auch dahin, wo will ich hingehen zur Geburt oder was muss ich achten, was muss ich mit einpacken.
Bist du dann eine sogenannte Beleghebamme? Ist das sowas?
Nein. Ich arbeite als freiberuflich Hebamme in der Praxis und mache Nachsorgen noch, also alles für was nach der Geburt kommt und mache Rückbildungskurse. Beleghebammen gehen ja mit zur Geburt.
Ja.
Gibt es ja verschiedene Systeme. Es gibt Systeme, da geht wirklich die Hebamme mit in ein Krankenhaus, wo normal Hebammen arbeiten. Es gibt Systeme, da hat man Beleggeburten oder Beleghebammen, die aber Schicht auch da arbeiten. Mhm. Also sehr ganz unterschiedliche Systeme. Ich selbst habe als angestellte Hebamme eine Zeit lang gearbeitet im Krankenhaus, aber mit 3 Kindern und Schicht. Das, also ich bewundere alle Kolleginnen, die das irgendwie hinkriegen. Ich könnte es mir nicht vorstellen. Mhm. Also, aber die Arbeit in der Praxis ist viel von Fragen rund um die Schwangerschaft, um Geburt und so geprägt. Und selbst wenn die Schwangeren eine Hebamme haben, auch da gibt es unterschiedliche Systeme, wie meine Kolleginnen arbeiten. Mhm. Es gibt welche, die machen ganz viel in der Schwangerschaft, machen ja auch Schwangerschaftsvorsorge. Das ist ja was wir auch machen können. Dann wird es teilweise geteilt, teilweise ist es doppelt, je nachdem. Es gibt auch Frauen, die kommen zu den 3 Ultraschallen, die den Schwangeren in der Schwangerschaft auch bezahlt werden von der Krankenkasse und dann kommen sie teilweise dann überhaupt nicht mehr, weil sie sagen, ich habe eine Hebamme und die macht das komplett. Mhm. Und solange wie Schwangerschaften unkompliziert sind und es keine Auffälligkeiten gibt, können wir das auch theoretisch alles übernehmen, weil ich immer das ganz nett finde, so im Wechsel, weil man hat einfach unterschiedliche Ansichten und unterschiedliche Ideen und es gibt auch einfach Sachen, die können nur Gynäkologen und es gibt Sachen, die können die Hebammen, weil sie einfach an manchen Stellen mehr Zeit mitbringen. Ja,
verstehe.
Wenn ich bei meinen Schwangeren zu Hause bin, dann nehme ich mir in der Regel eine Stunde Zeit.
Oh, okay.
So viel Zeit haben wir in der Praxis nicht.
Das stimmt.
Genau, und deswegen diese Arbeit, beides machen zu können und auch in der Praxis zu arbeiten, wir sind ja eher so Alleinarbeiter als Hebammen.
Sehr interessant, dass das so unterschiedlich dann gehandhabt wird und dass man vielleicht dann auch als Schwangere vielleicht mal sich überlegt, was ist mir denn wichtig und worauf lege ich Wert, auch bei der Hebamme, um dann auch vielleicht spezifisch zu schauen, wer passt da zu mir.
Genau. Mhm.
Das ist auf jeden Fall so, ne? Weil da ist es wieder, jede Frau ist einzigartig und jede Frau nimmt ihre Schwangerschaft anders wahr, hat unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Sorgen und dass man sie da abholen kann, kann man diese unterschiedlichen Angebote wahrnehmen, ne? Gucken, wie viel möchte ich an Ultraschall haben, wie viel möchte ich an Untersuchungen haben, da habe ich einfach ein gutes Gefühl, wenn ich mich mit der Hebamme gut betreut fühle und sie einfach nur tastet, das ist ja alles in Ordnung, ne? Solange man sich gut betreut fühlt und auch die Schwangerschaften, wie die Desiree schon gesagt hat, jetzt keine Komplikationen zeigen, dann ist es immer nochmal was anderes.
Mhm. Gibt es das dann auch, dass wirklich Schwangere nur aufs Tasten verlassen oder damit zufrieden sind, weil ich hatte, also auch mit anderen gesprochen und es ist sehr unterschiedlich gehandhabt. Ich war natürlich immer froh, das Baby mal zu sehen im Ultraschall, aber habe dann auch mal gehört, dass zu viele Ultraschalls dann auch nicht so gut sein sollen. Ultraschalle? Vielleicht gehst du mich jetzt mal ab.
Also ich würde sagen, rein grammatikalisch Ultraschalle.
Ultraschall untersuchen.
Ja, genau, geht mal das Ganze. Das Ganze.
Ja. Aber das wurde also, mir mal zugetragen.
Das ist ja eine Ultraschallwelle, die ist nicht schädlich für das Kind. Okay. Da ist immer eine große Diskussion inzwischen gewesen. Gibt es auch ein Gesetz schon inzwischen dazu?
Ach, tatsächlich?
Kann man alles nachlesen. Mhm. Aber es ist nicht nachgewiesen worden, dass der Ultraschall an sich ohne die Doppleruntersuchung, da gibt es nochmal einen Unterschied quasi, dass der schädlich ist für das Kind.
Okay.
Trotzdem sind, wie die Desiree schon gesagt hat, drei vorgeschrieben in der Mutterschaftsrichtlinie, wo man schaut, entwickelt sich das Kind rein körperlich gut, vom Gewicht her, sind die Organe regelhaft angelegt, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, die eventuell weiter abgeklärt werden sollten, was man dann mit den Eltern bespricht. Die, denke ich, die sind schon auch sinnvoll, aber wenn nichts Auffälliges ist, ist das so wirklich in Ordnung, dass jede Frau für sich dann entscheidet, was möchte ich an weiteren Untersuchungen machen. CTGs zeigen ja immer, wie ist das Kind von seinem Herztönchen, von seinen Bewegungen. Das ist auch nochmal, was regelmäßig am Ende der Schwangerschaft angeboten wird, was ich denke auch sinnvoll ist. Das können aber auch die Hebammen machen, dafür muss man gar nicht bei uns in die Praxis kommen. Ja. Und rein von der Lage her, was ja für die Geburt dann wichtig ist, wie liegt das Kind, ist es von dem Köpfchen nach unten, das kann man eben auch tasten. Dafür muss man nicht unbedingt einen Ultraschall haben. Mhm. Und das könnt ihr Hebammen auch sehr gut.
Ja, ist auch schön zu wissen.
Wobei ich immer sage, dass diese drei Ultraschalle, die vorgeschrieben sind, auch schon immer ihren, es hat Sinn, ja jeder einen Zweck hinter jedem dieser Ultraschalle. Und ich sehe das auch immer eigentlich als notwendig an, zumindest diese drei Ultraschalle zu machen. Ja, also ja. Ob man dann immer noch mal einen braucht, das ist auch von Frau zu Frau unterschiedlich. Ja, da hat ja jeder auch sein eigenes Bedürfnis. Aber die drei Ultraschalle haben alle drei ihre Berechtigung und alle drei auch ihren Sinn. Und da ist man auf der sicheren Seite, wenn man den Frauen auch sagt, das sind drei, die will ich auch haben. Also ja, alles verstehe. Andere danach können wir gerne machen, aber der dritte Ultraschall, ich will schon wissen, dass die Plazenta nicht vor dem Muttermund liegt und so Geschichten.
Ah ja, okay. Das ist also das Fachmännische dann. Ja. Was für euch oder Frauische. So, jetzt gehen wir mal davon aus, soweit ist dann soweit alles in Ordnung. Und jetzt ist die Schwangerschaft gut angelegt und dann kann es ja hier und da auch mit den Beschwerden mal losgehen. Also ich hatte wirklich zwei sehr unterschiedliche Schwangerschaften. Bei der ersten ging es mir blendend, also wunderbar die ersten Wochen. Und die zweite, da habe ich ab der sechsten Woche heulend auf der Couch gelegen, weil mir so schlecht war. Mir war so schlecht, dass ich einfach nur noch weinen wollte. Okay. Bis wirklich Punkt zur zwölften Woche. Was sind denn so die typischen Beschwerden einer Schwangeren? Gibt es wahrscheinlich wieder individuell.
Ja, genau, aber du hast schon recht, gerade in der Frühschwangerschaft ist das so ganz typisch, was wir viele Frauen kennen. Ne? Diese Übelkeit, häufig auch Erbrechen, Müdigkeit, Erschöpfung.
Oh ja, Müdigkeit. Ich kann mich erinnern, ich habe nur noch geschlafen,
so kaum mal was aufraffen kann. Ja. Gerade auch wenn es dann die zweite ist, da ist dann noch das erste Kind, was ja schon auch ein bisschen Aufmerksamkeit braucht, dass man sich dann doch immer wieder aufraffen kann und eben nicht auf dem Sofa nur schlafen kann. Das ist ganz klassisch und da ist, wem ist das geschuldet, diesem Beta-Hat. Das ist ja das Schwangerschaftshormon, was eben doch ansteigt, was nachgewiesen wird in der Schwangerschaft und das verursacht diese klassischen Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechensymptome. Das steigt an, hat so sein Maximum, 15. bis 16. Woche, fällt dann wieder etwas ab und dann wird es deswegen auch besser. Mhm. Und man kann auch da den Schwangeren beraten, was sie unternehmen können quasi gegen diese Beschwerden. Na klar, versuchen immer mal doch zu schlafen, kleine Mahlzeiten. Es gibt so Hausmittelchen, Ingwer hilft ganz gut. Vitamin B6, B12 wissen wir, dass das häufig, wenn man das nochmal etwas höher dosiert, auch gut helfen kann gegen diese Übelkeit. Und wenn quasi diese Hausmittel nicht helfen oder man das mit Ernährung und quasi körperlicher Schonung nicht ausreichend therapiert bekommt, gibt es auch Medikamente, die man geben kann.
Tatsächlich?
Und die helfen auch gut. Die sind dann auch in der Schwangerschaft zugelassen, sind möglich zu geben. Und klar, denen es gar nicht mehr gut geht, die brauchen eventuell auch mal Infusionen, wenn sie zum Beispiel so viel Gewicht verlieren, dass es an ihre Substanz geht. Das Gute ist, das lässt danach.
Das ist das Gute, genau. Und ich hatte mal aufgeschnappt, kann jetzt auch wirklich nur Blödsinn sein, was ich spreche, aber ich habe ja die Frauen hier, dass man sagt, so, wenn die Symptome recht stark sind, dass es eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil ja dann viele Stoffe ausgeschüttet werden oder was du gerade gesagt hast. Wie heißt das nochmal?
Das Beta-HCG, genau.
Beta-HCG. Ja, genau. Genau, dass es eigentlich ein gutes Zeichen ist.
ja, ne, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist, wenn es einem so schlecht geht, ist so die Frage, finde ich so.
Also
und,
das
dann die Frage ist, denen es gut geht, ist das kein gutes Zeichen. Also das würde ich gar nicht immer so werten.
Okay.
Ne, sondern ich glaube wirklich, das ist einfach manchmal Typsache. Und ich selber kann gar nicht so festmachen. Ich finde, Schatz hat manchmal was mit kulturellem Hintergrund. Ich finde schon, dass es bestimmte kulturelle Frauen gibt, die häufig eher ein bisschen mehr leiden. Mhm. Und es gibt welche, die das einfach besser wegstecken. Aber so einen richtigen Zusammenhang finde ich nicht. Ich finde, bei Zwillingsschwangerschaften, die leiden häufig etwas bisschen mehr, weil klar, das ist ja auch dann doch eine doppelte Belastung.
Das Doppelbitter
Da lohnt sich dann aber auch doppelt. Aber ob das jetzt, ich würde es gar nicht so werten, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist.
Also ist Blödsinn dann eigentlich. Ne? Es kann mit, gut, es war ja bei mir auch so, bei der Wieder hatte ich wirklich gar nichts. Und es war auch eine tolle Schwangerschaft. Also von daher kann man es nicht so sagen.
Wichtig ist, dass man sich Hilfe holen kann und nicht leiden muss.
Ja. Okay. Genau, so ein bisschen was angesprochen hast du ja schon, was man tun kann gegen Beschwerden. Also diese Übelkeit, die fand ich halt wirklich furchtbar. Und ich weiß, dass halt viele dann, wenn einem übel ist, will man nichts essen. Aber wenn man dann ein bisschen was gegessen hat, dass es dann doch meist ein bisschen besser ist. Ja. Gell?
Und das ist auch so ein bisschen Geheimnis. Ne? Diese immer kleinere Mahlzeiten, gar nicht viel, sondern kleinere. Gleich morgens am besten vielleicht schon im Bett, bevor man aufsteht, dass der Kreislauf da Unterstützung bekommt. Also am Nachttisch so eine kleine Apfelschorle oder wie ein paar Apfelstückchen schon mal geschnitten haben, dass man die isst und dann erst aufsteht.
Ah, okay.
Ja, dass der Kreislauf gleich so was zu tun hat und nicht in den Keller geht, sobald man aufsteht, nüchtern quasi. Und das auch über den Tag verteilt, immer kleine Mahlzeiten, die nicht belasten. Und das hilft häufig schon.
Und wenn wir schon bei der Ernährung sind, auf was, also oder wie sollte ich meine Ernährung anpassen, dass wir gesund essen sollen, ist klar. Ne? Ich behaupte von mir, ich esse relativ gesund, ich bin Sportlerin, ich achte da schon drauf. Ich habe trotzdem unheimlich zugenommen bei beiden Schwangerschaften. Mhm. Da hat mir mein Frauenarzt so ein bisschen in den Bauch so gepetzt, ja. Und hat gesagt, ja, also Frau Kraft, das ist jetzt aber auch nicht alles schwangerschaftsbedingt, ja. Und wir verstehen uns gut, ne, muss man dazu sagen. Aber ich hatte vermeintlich von meinem Gefühl her gut gegessen.
Aber genau, also ausgewogene Ernährung ist richtig, ne? Dass man, also da ist ja immer, früher hat man gesagt, man sollte für zwei essen, so ist es nicht mehr.
Ja,
wir sind froh um jedes Gramm, was nicht wirklich zugenommen wird. Ganz häufig haben die Frauen sowieso schon ein bisschen Puffer, mit denen sie in die Schwangerschaft reingehen. Und man sagt, so im zweiten Trimenon braucht man so 250 Kilokalorien mehr, im dritten ungefähr so 500 Kilokalorien.
Das ist ja
eigentlich,
nicht
gar nicht viel. Das ist eigentlich quasi im ersten zwei.
Das ist ein halber Döner.
Ich wollte jetzt ein Glas Orangensaft sagen.
Ich hätte eine Scheibe Brot gesagt.
Oder eine Scheibe Vollkornbrot, genau.
Aber ich stehe ja hier für die Frau.
Für die, genau. Und also deswegen, das hat man schnell erreicht. Mhm. Das heißt, also man muss gar nicht so viel Energie zu sich nehmen, sondern wirklich dann gucken, was mache ich. Ne? Das heißt, Proteine sind wichtiger, also Eiweiße. Gute Eiweiße, das Vollkornbrot ist gut, Nüsse sind gut, Eier, Milchprodukte, eher so pflanzliche Fette, also die ungesättigten Fettsäuren sind besser als diese tierischen Fette, das wissen wir auch. Also gar nicht fettreich, sondern eher eben eiweißreich und Kohlenhydrate sind auch wichtig, aber dann die guten Kohlenhydrate mit Vollkornbrot und Nüsse, Obst, Gemüse, Salat und ausreichend trinken. Mhm. Das ist auch wichtig.
Gibt es denn dann so einen Richtwert? Weil man nimmt ja schon zu. Klar, das Kind hat ja Gewicht, das Fruchtwasser. So ein Richtwert, wonach man sich da irgendwie halten kann, wo man merkt, oh, das zwölfte Kilochen, das kann jetzt aber nicht das Kind sein.
Ja, also ich sage immer so, 6 bis 10 Kilo wäre gut, nicht viel mehr.
Ja. Weil man es heute auch arg, ist eigentlich ein schlimmes, ich finde es ganz schlimm, BMI, man macht das eigentlich vom BMI ab, wie viel Frauen zunehmen dürfen. Je höher der BMI, desto weniger eigentlich das, was man zunehmen darf. Weil man auch sagen muss, wenn man eine Frau mit einem niedrigen BMI hat und die können das Gewicht gar nicht tragen, wenn die jetzt extrem viel zunehmen. Es geht ja auch auf die Knie und auf den Rücken, kommt man dann zu anderen Schwangerschaftsbeschwerden, die Frauen vielleicht haben. Also von daher ist BMI heute abhängig, zumindest danach machen das die ganzen Diätassistenten auch ab, wie viel Frauen theoretisch zunehmen dürfen oder auch nicht. Aber das Gewicht ist immer für die meisten Frauen das, was sie immer ganz schlimm finden, wenn sie bei uns in der Praxis auf der Waage stehen und dann sagen, oh, ich habe 3 Kilo zugenommen. Und dann waren sie aber auch 6 Wochen schon nicht mehr bei uns und haben sich zwischendrin nicht gewogen. Ja, also,
verstehe.
Ne, es ist auch immer so ein bisschen abhängig. Und ich finde auch immer, dass die machen so einen Sprung, so zwischen der 20. und 28. Woche haben die echt einmal so eine Zunahme, wo sie viel zunehmen. Und danach, wenn sie sich gut oder ausgewogen ernähren, ich finde immer so die Variante, ich gehe mit meinem Korb auf den Markt und gehe da einkaufen. Dann habe ich eigentlich eine gute Ernährung. Also wenn ich an den Markt denke, auf den ich gerne gehe, die haben einen Gemüsestand, die haben einen Käsestand und die haben einen Bäcker, der eigentlich fast nur Vollkorn vertreibt, und die haben einen Metzger. So, und wenn ich da einmal rumgehe und meine Tagesration oder meine Wochenration kaufe, dann habe ich eine ganz gute Variante. Besser wie irgendwie das Mikrowellengericht hier und so. Aber es ist schwierig an manchen Stellen, je nachdem, wie die
ist
Leute
es.
Leben.
Ja, ja, ja. Und wie gesagt, ich behaupte von mir, ich bin nicht frei von Sünde, ja. Aber ich ernähre mich gut und ich habe dann bei beiden Schwangerschaften doch fast 30 Kilo zugenommen. Ja, da guckt ihr, ne?
Man sieht sie nicht mehr an.
Ja, gut. Aber ja, es war schon, also. Ja, ich hatte das auch dann nicht unter Kontrolle so. Also ich habe normal gegessen, gefühlt, aber wenn du sagst 250, 500 Kalorien mehr, das ist wirklich nicht viel.
Ist nicht also viel, ja. Gut, und dann, was auch ist, Bewegung, ne? Also auch da, Sport ist in der Schwangerschaft gut, moderate Bewegung ist gut, auch das senkt ja den Blutzuckerspiegel nach den Mahlzeiten, und da kann man dann auch ein bisschen an der Schraube drehen, wenn man, man darf ja auch mal sündigen, das ist ja gar kein Thema, ne? Man soll das ja auch genießen. Und dann kann man aber durch Bewegung, dass man schaut, ne? Es gibt ja Schwangerschafts-Yoga, Schwimmen ist gut in der Schwangerschaft. Man darf auch laufen, man kann auch im Fitnessstudio. Also es ist auf jeden Fall gut, auch in der Schwangerschaft sich sportlich zu betätigen.
Das ist richtig. Weiß ja nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, aber ich bin ein Fitnesstrainer. Ja. Und ich habe wirklich oft Schwangere und ich sage immer, das, was du vor der Schwangerschaft gemacht hast, ne, das verträgt dein Körper auch. Aber du solltest jetzt nicht auf einmal mit dem Reiten anfangen oder so. Eine Reiterin kann ja... Weiß ich
Stürzen,
nicht.
Genau. Also da wäre ich auch
vorsichtig. Reiterin wäre ich auch vorsichtig.
Reiterin, aber es gibt welche, die dürfen und
also
und
eine geübte Reiterin, ne, die, der würde ich das jetzt auch nicht in der Schwangerschaft untersagen, wenn die sich da fit fühlt.
Es geht auch nur um den Sturz, gar nicht um das Reiten selbst.
Also ich glaube, sie das ums Reiten selbst, nein. Wenn sie sich damit gut fühlt und sie keine Probleme hat, auch mit ihrem Beckenboden, ist das völlig in Ordnung. Ja. Ne, das darf sie weitermachen.
Und Joggen ähnlich, ne?
Joggen also, ähnlich, genau. Ja. Ich würde eher halt die Sportarten vermeiden, wo man Sorge hat, dass dann auch mal ein Sturz oder eine Verletzung oder auch ein direktes Bauchtrauma, ne, Boxen oder Skifahren, sowas würde ich immer ein bisschen vorsichtig empfehlen.
Downhill
oder abbringen. Ja, genau.
Ach, ich, um Gottes Willen.
Ja.
Aber Fahrradfahren zum Beispiel ist toll, kann man bis zum Schluss machen.
Ja.
Also ganz, ne, wie du sagst, moderate Bewegung. Und es gibt ja Frauen, die haben total viel Sport gemacht und plötzlich sind schwanger und sie hören komplett auf. Dann kommen wir wieder zu dem Gewicht.
Nichts.
Das sind dann die Frauen, die dann schnell an Gewicht zunehmen, weil sie ihre Sportart nicht mehr treiben, die sie vorher gemacht haben.
Und ich sage auch immer zu denen, so, wir brauchen ja auch ein bisschen Ausdauer in der Geburt, aber darüber sprechen wir nochmal in einer anderen Folge, haben wir schon gesprochen, gell? Aber Sport an sich empfiehlt ihr dann quasi.
Ja.
Ja.
Tut auch gut, hebt die Laune, ist auf jeden Fall gut.
Ja. Schön. Jetzt gibt es natürlich auch diejenigen, die jetzt nicht wie ich auf die Schwangerschaft hingearbeitet und es total wollten, sondern es gibt auch Frauen, die vielleicht ein Kind möchten, aber die Schwangerschaft nicht genießen können. Ja. Erlebt ihr sowas oft in der Praxis, dass dann doch eine Frau begleitet werden muss, weil sie Angst an sich vor der Schwangerschaft hat oder sich damit überhaupt nicht wohlfühlt, weil der Körper sich verändert? Und wenn ja, wie kann man so einer Frau die Angst nehmen?
Also dann ist es gut, wenn sie über ihre Sorgen spricht, ne, wenn sie auf uns zukommt oder sich auch Unterstützung sucht in der Familie, bei Freunden, wenn sie merkt, jetzt wollte ich für diese Schwangerschaft und plötzlich komme ich nicht so zurecht oder habe, wie du sagst, Angst oder Sorge jetzt vor diesen Veränderungen oder Angst, auch Sorge vor Geburt oder vor der Verantwortung, die da plötzlich auf mich zukommt. Das heißt, dass man sich dann Hilfen einholt. Wir versuchen natürlich, das auch zu beraten. Manchmal hilft auch wirklich einfach, Informationen zu erhalten, dass man einfach die Frage so gut wie möglich beantwortet und Ängste nehmen kann oder auch Ängste kontrollieren kann dadurch. Gibt sonst auch Hilfen, an die man sich wenden kann. Ja, und einfach versuchen, die Frau zu begleiten und ihr Mut zu machen, dass wir ganz oft im Leben Unsägbarkeiten oder Unplanbares quasi auf uns zukommt und uns zugemutet wird, aber wir ja häufig auch das zugemutet bekommen, was wir schaffen und wo wir daran wachsen und was hinterher das Leben auch schön macht.
Das hast du schön gesagt, ja.
Und sich damit beschäftigen. Also es nicht immer weiter wegdrängen, wenn man Sorgen hat und Nöte, aber vielleicht auch mit der Schwangerschaft überfordert ist oder Ängste hat, dass man das Kind vielleicht am Ende gar nicht mag. So, dass man sich vorher darüber, also wenn man, oder ich habe zurzeit eine Frau, da ist das so, die ist nicht so ganz so glücklich mit ihrer Schwangerschaft.
Okay.
Und ihr die Chance zu geben, darüber zu sprechen. Und sich auch Zeit dafür zu nehmen. Und dann kommen wir wieder mit dem Terminsachen in der Praxis so. Das ist halt schon schön, wenn man jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann. Ob es jetzt eine Hebamme ist oder der Partner vielleicht auch, den man hat. Oder Freunde, wie du gesagt hast. Das ist dann echt wichtig, jemanden zu haben und sich darüber klar zu werden, dass man sich darüber unterhält. Weil die Schwangerschaft, die Geburt und das Wochenbett sind zwar im Prinzip drei unterschiedliche Bereiche, aber sie hängen doch alles mit, es hängt doch alles miteinander zusammen.
Und es gibt ja auch Hilfen, ne? Diese frühen Hilfen.
Frühen Hilfen, also Pro Familia macht ganz viel, das ist auch immer eine Richtung, die Caritas unterstützt da auch. Also die können weiterleiten, auch gegebenenfalls an professionellere Hilfen, wenn man merkt, da kommt man nicht mehr weiter oder die Leute haben auch wirklich große Angst, dann kann man sie weiterschicken.
Okay, also man ist nicht ganz alleine.
Nein.
Es ist nur wichtig, dass man darüber spricht.
Ja, sich Hilfe holt.
Der Anfang der Schwangerschaft ist ja immer noch alles, man sieht ja fast noch nichts. Ja? Der Körper ist eigentlich noch so, wie er vorher war. Man kann auch gefühlt alles machen. Dann kommt aber die Zeit, wo ich dann schon Schwierigkeiten habe, die Schnürsenkel zu binden. Und der Bauch immer größer wird. Ich habe das ja total genossen, muss ich sagen. Aber auch gerade so das Liegen, Schlafen, das wird ja alles immer schwieriger. Ich hatte totale Probleme, auf dem Rücken zu liegen. Ich hatte das Gefühl, ich werde ohnmächtig, weil das Baby, du kannst es mir wahrscheinlich erklären, auf irgendeiner Vene gelegen
hat. Genau, was du ansprichst, was du andeutest, ist das sogenannte, dieses Vena Cava Kompressionssyndrom. Das heißt, dass da ist ja die untere Hohlvene, ne, wo das Blut quasi zum Herzen zurücktransportiert wird. Und wenn die Gebärmutter sehr schwer wird und auf dem Rücken quasi dann auch durch ihr Gewicht diese Vene abdrückt, dann kann es sein, dass einem dadurch schlecht wird, weil quasi dieser Blutfluss nicht mehr so gut gegeben ist. Und deswegen wird den Frauen empfohlen, nicht zu lange auf dem Rücken zu liegen, vor allem in der späten Schwangerschaft nicht, sondern dann eher auf der linken Seite. Das ist die optimale Seite. Gibt es auch zum Beispiel beim Zahnarzt, wird dann auch gesagt, eben nicht in der liegenden Position, sondern in den Stuhl ein bisschen so nach links zu legen, damit man eben diesen Blutfluss offen lässt.
Ist es aber zwangsläufig bei jeder Frau oder es kann eine Schwangere auch auf dem Rücken schlafen?
Es gibt auch die keine Probleme haben. Und wenn man dann im Schlaf sich irgendwie auf den Rücken dreht, muss man keine Angst haben, ne? Weil manche sagen, ich habe so Angst, ich traue mich gar nicht mehr, mich einzuschlafen, weil ich so Sorge, ich könnte auf dem Rücken liegen. So ist es nicht.
Ich lagere mich mit 5 Kissen, damit ich hier nicht umkippe und so. Ja,
gibt's
Frauen, die haben da extrem Angst, weil es gibt Frauen, die können nicht auf der linken Seite liegen.
Dann dürfen sie auf rechts liegen.
Das ist immer so die Diskussion. Es ist halt links ist optimal, aber die Frauen
auch rechts. Und es gibt ja diese Stillkissen, die kann man sich natürlich ja dann auch hinlegen, wie du sagst, dass man einfach so ein bisschen so eine Unterstützung
die
gibt.
Die sind super. Liegt, ich verrate euch jetzt was. Die Männer hassen dieses Stillkissen. Und ich habe es heute noch in meinem Bett, weil es so bequem
ist. Es ist halt ein Seitenschläferkissen. Es ist für Seitenschläfer super.
Ja. Und das sollte man sich auch, ab wann benutzt man, also kann ich das auch in der
Schwangerschaft? So früh wie möglich, wenn du das möchtest, kannst du dir das direkt von Anfang an anschaffen.
Das ist schon mal eine gute Investition.
Ja.
Mit welchen Ängsten und Sorgen seid ihr am meisten so konfrontiert bei Schwangeren?
Jetzt gucken wir uns an.
Das ist überlegt, genau.
Gibt es da so die Klassiker, so wie das jetzt mit dem Rückenschlafen? Naja,
die große Frage ist ja natürlich immer, das erlebe ich auch beim Ultraschall, und ist denn das Kind gesund? Das ist einfach, ne? Ich glaube, das begleitet uns als Eltern, wir sind ja alle drei Eltern, das begleitet uns unser ganzes Leben. Also man muss ja einfach sagen, dass in der Schwangerschaft, wir können ja vieles ausschließen. Das ist ja Gott sei Dank in der Geburtshilfe wirklich inzwischen fantastisch, was man im Ultraschall sehen kann, auch was man an Diagnostik machen kann. Dieser nicht invasive Pränataltest, den ist ja für viele ein Begriff, wo man diese Trisomien aus untersuchen kann. Gibt es ja auch eine große Diskussion, wird von den Kassen übernommen inzwischen. Der Ultraschall. Also es gibt so viele Untersuchungen, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit inzwischen Erkrankungen ausschließen können. Aber es ist so, dass wir nie eine Garantie aufs gesunde Kind haben. Nicht in der Schwangerschaft, nicht während der Geburt und auch nicht im Leben. Damit müssen wir als Eltern zurechtkommen. Das haben unsere Eltern geschafft, das kriegen wir irgendwo hin. Und wir sind verletzbar, wenn wir dann uns darauf einlassen, auf das Abenteuer Elternschaft. Aber das ist natürlich eine große Frage, ist mein Kind gesund?
Darauf bereitet einen niemand so richtig vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man spricht immer so viel über die Schwangerschaft, das, was kommt, die Geburt. Und weil das Kind war dann da und ich habe eine Freundin, deren Tochter war schon ein bisschen älter und ich habe so zu ihr gesagt, man hört denn das auf? Sie guckt mich an und sagt, es hört leider nie mehr.
Ja, nee. Einmal so Mama, immer Mama, genau, einmal Papa, immer Papa.
Ja, aber ich denke auch, dass man den Frauen einfach so auch ein bisschen die Angst nehmen kann, glaube ich. Und man kann sich eh nicht auf alles vorbereiten im Leben, ne? Und das ist bei der Schwangerschaft natürlich auch so.
So ist es. Es ist eine wunderbare Zeit. Es ist ein großes Geschenk, Eltern zu werden. Aber es ist natürlich auch etwas, wo man eben die Sorgen einen eigentlich immer begleiten. Mhm. Ja.
Und jetzt kommen wir mal zu, es gibt ja auch sogenannte Risikoschwangerschaften. Ne? Ich habe da schon dazu gehört beim zweiten Kind, allein vom Alter. Das hat sich aber verändert. Ab wann bin ich jetzt eine Risikogebärende, allein wegen dem Alter?
Also theoretisch ist der Cut quasi bei 35 gesetzt. 35 Jahre, ab da sprechen wir von einer Risikoschwangerschaft. Einfach weil wir wissen, dass das Fehlbildungsrisiko ansteigt ab einem bestimmten Alter. Mhm. Aber das kommt auch immer darauf an, wie ist die Schwangerschaft, was bringt sie sonst noch mit, die Schwangere? Also quasi Übergewicht wissen wir, ist ein Risikofaktor. Bluthochdruck ist ein Risikofaktor. Diabetes, wenn jemand raucht in der Schwangerschaft. Also was bringt sie sonst noch mit an Bedingungen in die Schwangerschaft, die es noch zusätzlich risikoreicher machen, dass man eventuell eine engere Betreuung hat oder gegebenenfalls auch medikamentös begleiten muss.
Mhm. Ja, Grunderkrankungen, also große Grunderkrankungen, aber auch psychische Grunderkrankungen, Depressionen, Psychosen, so Geschichten.
Oh, wow.
Sind auch, oder Sterilitätsbehandlungen, wenn die Frauen nicht auf natürlichem Wege schwanger geworden sind. Das gehört auch dazu.
Es ist so umfangreich, euer Feld. Also ich bewundere das immer sehr, weil mit jeder Schwangeren, die auf euch zukommt, ist so was ganz Neues.
Ja, absolut.
Jedes ist einzigartig. Ja. Jede Schwangere, jedes Baby, jede Schwangerschaft an sich.
Das muss ich auch sagen. Also beide Schwangerschaften waren so unterschiedlich, beide Kinder sind so unterschiedlich. Obwohl ich vermeintlich alles gleich gemacht habe, darf man sich doch immer wieder auf eine ganz spannende Reise einlassen.
Ja,
mit jeder Schwangerschaft.
Recht. Genau, und die begleiten wir sehr gerne.
Das ist toll. Ja, ich hoffe, wir konnten der einen oder anderen Zuhörerin damit ein bisschen Angst nehmen oder vielleicht ein bisschen auf ihren richtigen Weg bringen, den sie gehen möchte, gerade zu Beginn. Habt ihr da noch irgendwas, was ihr den Zuhörerinnen mitgeben möchtet?
Also ich würde gerne den Zuhörerinnen mitgeben, dass Schwangerschaft immer auch guter Hoffnung sein bedeutet. Ich muss mich da immer an Sissy in dem Film erinnern, die durch diese Tür kommt und der Arzt vorher da war und sagt, sie sind guter Hoffnung, dass man das auch nutzt. Das ist nämlich erstmal ein gesunder, natürlicher Vorgang, so eine Schwangerschaft.
Ja.
Und wenn man da mit so einem positiven, guter Hoffnung sein reingeht, dann gehen auch manche Ängste vielleicht verloren. Das wäre mein Statement.
Das ist schön.
Ja, schließe ich mich total gerne an. Das ist auch wirklich so. Also wir freuen uns wirklich immer sehr über Schwangere bei uns in der Praxis und es ist eine besondere Zeit. Wir sehen sie ja oft sehr häufig, sehr regelmäßig und freuen uns dann auch immer wahnsinnig, wenn sie hier nach der Geburt mit dem Baby quasi, mit dem Kind kommen. Und das ist einfach eine wunderschöne Zeit und trotzdem sie auch beschwerlich teilweise ist, wird sie echt so positiv wahrgenommen und es ist einfach, Kinder sind einfach etwas so Besonderes und ein großes Geschenk und deswegen finde ich auch einen Weg voller guter Hoffnung und
das ist sehr, sehr
eine schöne Zeit.
Ja, ich hätte vielleicht noch zweimal gemacht, wenn ich nicht so spät gewesen wäre. Aber zwei sind auch toll. Ich bin auch sehr dankbar dafür.
Ja, schön.
Es war auch eine schöne Schwangerschaft und ich kann jedem nur gratulieren, der vielleicht gerade einen Test gemacht hat und erfahren hat, dass sie schwanger ist. Dann würde ich sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, liebe Desiree, dass du uns hier unterstützt hast.
Gerne, ich habe mich gefreut, hier zu sein.
Wir freuen uns aufs nächste Mal, weil da haben wir schon was Kleines in Planung. Das verraten wir schon mal. Vielen Dank, Daniela.
Danke dir auch.
Für deine Expertise.
Ja, war wieder richtig schön.
Das freut mich. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr zugehört habt. Allen eine schöne Zeit und vor allem eine gesunde. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Und damit ihr keine Folge verpasst, die Glocke aktivieren und den Podcast abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge und werdet per Push-Nachricht informiert.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.